Vielen von euch habe ich schon die Hand gegeben, aber ich begrüße euch nochmal alle zusammen natürlich. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Ihr solltet alle wissen, das ist das allererste Mal, dass ich in einer Sinti-Gemeinde predigen darf. Und darüber freue ich mich sehr, über diese nette Einladung. Ja, die Worte von Christian über die Straßenevangelisation, die haben mich jetzt auch ein bisschen bewegt, weil tatsächlich scheint Gott so die letzten Reste zusammensuchen zu wollen. Und manche Menschen nehmen tatsächlich auch bereitwillig was auf. Ich durfte auch vor 2 Wochen und 3 Wochen mal kurz auf der Straße sein mit dem Arno von der Ruhrpott-Mission, der ja auch bei euch, ihr lacht alle, ihr wisst, wer das ist. Der hat ja auch hier bei euch schon predigen dürfen, habe ich gerade in eurem Gästebuch gesehen. Ja, das war eine interessante Erfahrung und der Herr will uns gebrauchen. Und als ich mich so hinsetzte und überlegte, der Christian lädt mich ein in eine Gemeinde, die den schönen Namen Licht und Leben trägt, da guckte ich erstmal schnell nach den ganzen Stellen mit Licht und mit Leben. Und da habe ich mir gedacht, also wenn die eins schon oft gehört haben, dann Licht und Leben, nicht? Und da dachte ich mir, warum machen wir nicht mal ganz was anderes? Und ich habe dem Christian gesagt, gruselt ihr euch eigentlich hier in der Gemeinde? Und dann fragte er mich, ob ich im Halloween-Kostüm kommen möchte. Aber das wollte ich natürlich nicht. Aber in der Tat gibt es ein sehr gruseliges Kapitel in der Bibel. Das Kapitel von den toten Knochen in Hesekiel 37. Und das hat unglaubliche Belehrungen für uns. Aber ich lese euch zunächst mal einen Vers aus dem 1. Korintherbrief, um uns nochmal ins Gedächtnis zu rufen, was dann unsere Aufgabe ist als Gläubige. Gerade wenn ihr Licht und Leben bringen wollt. 1. Korinther 9, da steht ein ganz wichtiger Vers, den der Apostel Paulus dort sagt. 1. Korinther 9, Vers 16. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn eine Notwendigkeit liegt mir auf. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Seht ihr, in diesem Vers kann man so richtig schön sehen, was unsere Pflicht ist, nicht? Und es geht nicht darum zu sagen, na gut, ich bin ja kein Evangelist. Das sollen die machen, die das können. Nein, jeder Gläubige ist ein Evangelist. Jeder Gläubige muss Licht sein in der Welt und davon zeugen. Und Gott macht dem Propheten Hesekiel auf eine besondere Weise deutlich, in was für einer Welt er sich befindet. Nämlich in einer gruseligen Welt, in einer finsteren Welt. Aber für uns sind da wunderschöne Lehren drin, also keiner muss Angst haben, dass wir uns gruseln werden, sondern uns sind wunderbare Lehren mitgegeben, die uns zeigen, was unsere Aufgaben sind und wie Gott auf der Suche ist nach dem Ungläubigen und dass Gott eine Sicht auf die Welt hat, die wir auch vielleicht mal haben sollten. Und die finden wir in Hesekiel 37. Ich lese die ersten 11 Verse. Hesekiel 37. Die Hand des Herrn kam über mich, und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten in der Talebene. Und diese war voller Gebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche der Talebene, und siehe, sie waren sehr verdorrt. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine lebendig werden? Und ich sprach, Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr lebendig werdet. Und ich werde Sehnen über euch legen und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen. Und ich werde Odem in euch legen, dass ihr lebendig werdet. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir geboten war. Und es entstand ein Geräusch, als ich weissagte, und siehe, ein Getöse, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und ich sah, und siehe, es kamen Sehnen über sie, und Fleisch wuchs, und Haut zog sich darüber, obenher, aber es war kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, weissage dem Odem. Weissage, Menschensohn, und sprich zu dem Odem, so spricht der Herr, Herr, komm von den 4 Winden her, du Odem, und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. Und ich weissagte, wie mir geboten wurde, und der Odem kam in sie, und sie wurden lebendig und standen auf ihren Füßen, ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen: Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Wir sind dahin. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht der Herr, Herr, siehe, ich werde eure Gräber öffnen und euch aus euren Gräbern heraufkommen lassen, mein Volk, und ich werde euch in das Land Israel bringen. Bis dahin. Mir ist eingangs nicht entgangen, dass Sie offensichtlich eine große Liebe für das Volk Israel habt. Und das ist ganz wichtig für uns Gläubige. Denn wir gehören zu der Generation, die leibhaftig mit ansehen darf, wie Gott zu seinem Wort steht. Und das ist ein unglaubliches Vorrecht. Wisst ihr, dass seit 2000 Jahren Menschen darauf warten, das zu erleben? Und wir dürfen es erleben. Nun könnte man hier einen langen prophetischen Vortrag über Israel halten, über dieses Kapitel. Aber ich möchte über uns reden, was unsere Aufgabe in der Welt ist. Denn der Hesekiel, der hatte eine Aufgabe, die unserer sehr ähnlich ist. Er sollte evangelisieren. Er hatte die Notwendigkeit zu predigen. Diese toten Knochen, die da beschrieben werden, wisst ihr, wer das ist? Das sind die Menschen um uns her. Bei einer Straßenevangelisation, da merkt man das besonders deutlich, wie viele tote Knochen da herumlaufen. Kein Odem drin. Und da setzt Gott den Hesekiel rein. Und ich finde es interessant, dass Hesekiel hier herabgeführt wird, Vers 1. Er führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder. Er wird also heraus und heruntergeführt. Das ist für uns schon mal ganz wichtig. Das sagt uns nämlich, dass Hesekiel da bei den toten Gebeinen nicht zu Hause war. Kennt das Gefühl doch alle, oder? Dass man einen schweren Tag bei der Arbeit hatte. Und wenn man dann nach Hause kommt, zu seiner Frau und seinen Kindern oder seiner Familie, dann ist das ein ganz anderes Gefühl, nicht? So muss man das sehen. Unsere Heimat, die ist eigentlich hier, bei dem Herrn Jesus Christus, von dem wir jetzt so viel gehört haben, in den schönen Liedern, die ihr gesungen habt, und in den Gebeten. Und dennoch ist es dunkel, nicht? Auch wir sind von den Folgen der Sünde betroffen. Wir haben es gerade in den Gebeten gehört, auf den Knien, nicht, für euren Kleinen, der so krank ist offensichtlich. Wir können davor auch nicht immer fliehen. Aber wir wissen, dass Gott auf unserer Seite ist und dass er auch will, dass wir unsere Anliegen vor ihn bringen. Es gibt Christen, die sagen, ja, warum soll ich denn beten? Gott macht doch sowieso, was er will und sein Plan erfüllt sich. Was für eine dumme Aussage, nicht? Gott will unsere Gebete hören. Er will, dass wir unsere Anliegen vor ihn bringen. Und das ist Gottes Sicht dieser Dinge. Und da wird uns auch klar, wo eigentlich unsere Heimat ist. Nicht hier, wo die Krankheit und die Trauer und die Gottlosigkeit uns runterzieht, nicht? Wir sind hier nicht zu Hause. Hesekiel wird heruntergelassen von Gott. Im zweiten Vers heißt es dann: Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber. Dieses Wort ringsherum, das kann man auch übersetzen mit herum und herum. Das heißt, Hesekiel wurde herumgeführt, um sich das ganz genau anzusehen. Das darf man aber nicht verwechseln mit: Hesekiel wurde nicht eins mit ihnen, nicht? Er machte sich nicht eins mit den toten Knochen, sondern er lief herum und sah sich das ganz genau an. Er sollte das Ganze quasi besichtigen. Er ging vorüber und sah sich an, was die Menschen lehren und was die Menschen tun. Wir predigen nicht als Teil dieser Welt, sondern wir predigen von außerhalb. Wir sehen uns das an und dann haben wir eine Aufgabe. Und die bekommt Hesekiel hier. Zunächst mal heißt es: Sieh dir das an. Er führte ihn herum und herum. Und ganz wichtig ist auch der Satz: Es waren sehr, sehr viele auf der Fläche der Talebene. Habt ihr manchmal auch dieses Gefühl, dass man nur noch von Gottlosigkeit umgeben ist, wenn man in die Politik guckt? wenn man auf seine Nachbarn guckt, wenn man auf die Plakate guckt, die in den Städten zu sehen sind. Das wird immer schlimmer, nicht? Und dazu noch die Dummheiten unserer Regierung, die auch aus der Gottlosigkeit entstanden sind. Dann merkt man in aller Deutlichkeit, dass wir genau in so einem Tal sind, nicht? Im Tal waren sehr, sehr viele verdorrte Knochen. Aber da steht so ein merkwürdiger Satz am Ende von Vers 2. Und siehe, sie waren sehr verdorrt. Ja, was ist denn die Steigerung von einem verdorrten Knochen? Ein Knochen ist ohnehin tot und ein verdorrter Knochen ist auch noch trocken. Aber sehr verdorrt, da sieht man, wie extrem gottlos die Menschen damals in Israel waren. Und das sehen wir heute auch nicht. Wenn man so Menschen anspricht, die haben nicht das geringste Verständnis von dem, was man aus Gottes Wort predigt. Du brauchst den Herrn Jesus Christus, du musst dich bekehren. Die erste Antwort ist meistens, warum kann ich nicht an einen beliebigen Gott glauben? Warum kann ich mir nicht einen eigenen Gott aussuchen? Nein, das kannst du nicht. Wenn es ein Mittel gegen eine Krankheit gibt, dann musst du genau das Mittel geben und nicht ein anderes, was du dir selber zusammenmischt. Nicht? Das ist unsere Botschaft. Sie waren sehr verdorrt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich manchmal genauso wie dieser Hesekiel, der dieses Tal sieht und sagen muss, diese Knochen, die sind sehr verdorrt. Manche Prediger, die passen sich diesem Zeitlauf an, nicht? Ich habe in meiner heutigen Sonntagspredigt im Internet noch gesagt, die evangelische Kirche hat jetzt ein Tempolimit erlassen. Habt ihr das gelesen? Ein Tempolimit. Ja, die kann uns kein Tempolimit vorschreiben, aber die Kirchenangestellten, die mit ihren Firmenwagen unterwegs sind, haben ab sofort ein Tempolimit einzuhalten. Und du fragst dich, hat die Kirche denn keine andere Botschaft mehr? So weit sind wir gekommen. Das sind sehr verdorrte Knochen. Ungläubige Prediger zum großen Teil, nicht? Und das sind diese Knochen, die einen wirklich erschrecken können. Besonders interessant im Propheten Hesekiel ist der Vers 3 und er sagte zu mir, Menschensohn. Hesekiel wird immer mit Menschensohn angesprochen. Ich glaube, es kommt nur 2 oder 3 Mal das Wort Hesekiel überhaupt vor im Propheten Hesekiel. Warum macht Gott das? Nun, das Wort heißt Ben-Adam und das ist eine Bezeichnung für die Menschheit. Du bist ein Sohn Adams. Und das heißt, er hob Hesekiel nicht hervor, wie es manchmal bei anderen zu sehen ist, sondern Hesekiel bleibt auf einer Ebene mit seinen Mitmenschen. Und das ist auch ganz wichtig für uns als Prediger, nicht? Und auch für uns, die wir ein Zeugnis sein wollen im Alltag, dass wir uns nicht hervorheben, sondern sagen, ich bin ein Menschensohn. Manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, ja, wieso hältst du dich ja für was Besseres? Dann sage ich, das bin ich nicht. Nicht? Ich habe schon oft diese Geschichte erzählt von dem Müller bei uns in der Gegend. Wenn ich da hinkam und mein Hühnerfutter gekauft habe, so Müller sind meist ein bisschen raubeinige Typen, nicht? Dann sah der in meinem Auto so einen Aufkleber, packte gerade so einen großen Sack Hühnerfutter in meinen Wagen und da stand auf dem Aufkleber, ich bin überzeugter Christ. Und dann sagt er zu mir, packt mich so an der Schulter, was ist denn ein überzeugter Christ? Ich bin ja selten um Worte verlegen, aber da war ich so ziemlich am Stottern. Und dann sagte er, ein begnadigter Sünder. Und ich hatte, oh, ein Glück, ein Bruder. Seht ihr, das ist die Wahrheit. Wir sind ja nicht besser. Der Herr hat nur für uns bezahlt. Und das ist das, was die Ungläubigen verstehen müssen. Menschensohn. Du bist genau das, was alle anderen auch sind. Du bist nicht besser als andere. Im Gegensatz zu Gottes Herrlichkeit bist du einfach nur ein Menschensohn. In Vers 3 sehen wir, dass der Hesekiel diese Aufgabe bekommt und die Frage gestellt bekommt, werden diese Beine lebendig? Was soll diese Frage? Und vor allen Dingen, es ist interessant, diese Antwort, die er gibt. Er sagt, Herr, Herr, du weißt es. Natürlich weiß der Herr das. Aber warum eigentlich maßt sich Hesekiel hier keine Antwort an? Da sind Tote, da sind Ungläubige und der Herr fragt ihn, werden die sich wohl alle bekehren? Werden die wohl leben? Und Hesekiel sagt, du weißt es. Wisst ihr, warum er das sagt? Weil wir Gläubige 2 ganz entscheidende Fehler machen können. Wir können einerseits behaupten, nee, das bringt sowieso nichts zu predigen, die bleiben alle tot. Wenn ich so die Regierung angucke, dann mache ich das manchmal sagen. Dann denke ich manchmal, da ist Hopfen und Malz verloren. bei den Forderungen, die da teilweise kommen, die so dermaßen Gottes Wort entgegenstehen, kann man sich regelrecht erschrecken. Und der andere Fehler, den wir machen können, ist, sagt, ja, die werden sich alle bekehren. Es gab in den USA 1984 mal oder 1983, da gab es mal eine charismatische Gemeinde, die hat für das nächste Jahr, also von 1984, einen Slogan für ihre Gemeinde rausgegeben. Der lautete, in 84, a million more. Das heißt, in 1984 wollen wir noch 1 Million Menschen zur Bekehrung führen. Ja, das mag ja ganz fromm klingen, nicht? Aber das ist eine Anmaßung. Wir wissen das nicht. Es gab Propheten, da sind ganze Städte umgekehrt. Denk mal an Jona, nicht? Es gab aber auch Propheten, die waren frustriert. Und die haben gemerkt, da tut sich gar nichts. Elia war am Schluss frustriert, Jeremia war frustriert, Jesaja hat gesagt, wer hat unserer Verkündigung denn geglaubt, Jesaja 53? Wer hat denn geglaubt? Es glaubt doch keiner. Nicht? Seht ihr, das muss man Gott überlassen. Wir müssen den Job machen und ob sich nur Einzelne bekehren oder sehr viele, das entscheidet Gott. Herr, du weißt es. Er maßt sich also nicht an zu sagen, ja, die werden alle lebendig oder nee, die werden alle tot bleiben. Wir können Gott also immer alles zutrauen. Jeremia sagt einmal in Kapitel 32, dass Gott kein Ding unmöglich ist. Und darauf wollen wir vertrauen, nicht? Ich habe eine Menge Geschwister, die ja auch beten für eine Erweckung. Ich bin ganz ehrlich, mir fehlt dafür zwar immer mehr der Glaube, aber das ist ein schönes Ansinnen, nicht? Wenn man glaubt, dass nochmal sowas wie in Ninive passiert, dass sich nochmal eine Menge Menschen bekehren werden. In Vers 4 heißt es, da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprech zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Es gibt in den USA ein schönes Lied über diese Gebeine, Dry Bones heißt das. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, könnt ihr mal googeln. Da gibt es von einem großen Chor, ich glaube in Shanghai, ein großer Chor von einer Universität, die dieses Lied singen. Und das ist ein wunderbarer Chor, der das fantastisch intoniert, ja. Und dann kommt da diese großartige Szene, wo dann plötzlich gesungen wird, Now hear the word of the Lord. Das ist wunderbar, wie das so richtig krass kommt. Jetzt hört das Wort des Herrn. Das ist auch wichtig, nicht? Rede ich hier heute? Wisst ihr was, ich kann auch falsche Dinge reden, dann werdet ihr verloren. Versucht immer in der Rede eines Predigers den Herrn zu sehen. Die Rede muss nicht immer perfekt sein. Ein Prediger ist auch nur ein Mensch. Aber hört das Wort des Herrn. Das ist die Aussage, die Hesekiel hier noch einmal bekommt, das den toten Knochen zu sagen. Hesekiel hätte ja weinen können erstmal. Ja, ich möchte manchmal weinen, das sage ich euch. Er hätte frustriert sein können. Er hätte klagen können. Er hätte sich an die Klagemauer in Israel vielleicht stellen können. Ja, war damals noch nicht möglich, aber vielleicht Bezug auf heute. Nee, das nützt alles nichts. Sondern es heißt zu ihm, sprich zu ihnen. Ihr verdorrten Gebeine. Punkt 1, wir müssen zu diesen Menschen sprechen. Wir haben gerade das schöne Zeugnis gehört, dass jemand auf der Straße die besondere Fähigkeit hat, auf Menschen zuzugehen. Das ist eine Gnade, wie Christian schon sagte. Dann geht hin und sprich. Sprich mit den verdorrten Gebeinen, nicht? Das ist so wichtig. Aber dann gibt es da leider auch einen kleinen Haken. Wir müssen ihnen sagen, dass sie verdorrte Gebeine sind. Sprich zu den verdorrten Gebeinen, Doppelpunkt, ihr verdorrten Gebeine. Liebe Geschwister, das muss man nicht so deutlich sagen, nicht? Aber man kommt nicht umhin, den Menschen irgendwann zu sagen, du bist verloren. Es macht keinen Sinn, nur eine schöne Rede zu reden und sie zu freuen, wenn die sich freuen, sondern man muss ihnen sagen, du bist verloren. Und das ist das größte Problem heute, dass die Menschen das überhaupt nicht mehr sehen, dass sie verloren sind. Verlorene, trockene Gebeine. Sie müssen das hören, dass sie verloren sind. Und egal, wie böse die Zeiten sind, die Knochen werden leben. Als Hesekiel seinen Dienst übrigens beginnt, da sagt Gott ihm 4-mal laut und deutlich, müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, könnt ihr in Kapitel 3-mal nachlesen, da wird das 4-mal gesagt, du sollst sie in meinem Namen warnen. Und dann heißt es immer wieder, sie wollen nicht auf mich hören. Und dann sagt Gott immer wieder, Kapitel 3, Vers 11 zum Beispiel, sie mögen es hören oder es lassen. Für diese Wahl können wir die Menschen stellen. heißt ja oft, sag mal, willst du mir jetzt deinen Glauben aufzwingen? Kennt ihr das? Ich höre das oft. Dann sage ich, ich zwinge dich zu gar nichts. Du hast die absolute Freiheit von Gott bekommen. Du kannst in deinem Unglauben bleiben, du kannst verloren gehen und du kannst Leben bekommen. Du kannst dich bekehren, nicht? Sie mögen es hören oder es lassen. Wird übrigens am Ende der Offenbarung sinngemäß wiederholt. Sie mögen es hören oder es lassen. Also seid nicht frustriert, wenn die Menschen euch ablehnen. Wichtig ist, dass wir zu den verdorrten Gebeinen reden. Diese Aufgabe haben wir. Oder fühlt ihr euch zu schwach dafür? Also ich fühle mich oft schwach, aber manchmal gehe ich raus und tue einfach was und dann spürst du Gottes Kraft dahinter, nicht? Wisst ihr, womit man das gut vergleichen kann? Mit der Rüstung, die der David anzieht vom Saul. Da merkt er, das geht nicht, da kann ich mich überhaupt nicht mehr bewegen, da habe ich nie getrainiert, das kann ich nicht, nicht? Und dann legt er diese Rüstung ab und geht an den Bach, wo lebendiges Wasser ist und nimmt sich die 5 Steine raus, die glatt geschliffen waren. Das ist unsere Aufgabe. Nicht so tun, als wären wir stark mit der fetten Rüstung Sauls, nicht? Ganz schwach. Und was gibt Gott? Einen riesigen Sieg. Und was ist das einzige Heilmittel für den geistlichen Tod? Die Evangeliumspredigt, nicht? Ich habe letzte Woche noch gelesen, dass der große Prediger John Wesley bis zu 1000 Mal im Jahr gepredigt hat. Ich habe mich gefragt, wie hat der Mann das gemacht? Das ist rund 3-mal am Tag, wenn er noch ein paar freie Tage hatte. 3-mal am Tag predigen, nicht? Ich habe mich schon beschwert, dass ich heute zum 2. Mal predigen muss, heute nicht. Da ist man dann auch wirklich geschlaucht anschließend. Aber der Mann hat 1000 Mal im Jahr gepredigt und er hat den Menschen glasklar das Evangelium verkündigt. Müssen wir Christen deswegen so kleine Duckmäuser sein und immer so ganz schüchtern und unauffällig? Nee, John Wesley war auch nicht so. Der konnte auch mal deutliche Worte benutzen, sogar humorvoll. Einmal war er in London unterwegs. Und Wesley hatte die Angewohnheit, oft gegen den Adel zu predigen. Das waren reiche und meist auch sehr arrogante Menschen. Und da hat er gegen gepredigt. Er hat gesagt, das ist nicht richtig vor Gott. Und das stank den Adeligen natürlich ganz besonders. Und er hat sich da nicht viele Freunde gemacht. Und dann läuft er eines Tages durch London, da gab es noch keine Brandschutzsicherheit wie heute, da waren die Gassen sehr, sehr eng, durch eine sehr, sehr enge Gasse zwischen 2 Häusern. Und da kommt ihm ein Adeliger entgegen, so ein richtig großer Kerl, tritt ihm entgegen und sagt, für einen Narren mache ich keinen Platz. John Wesley tritt zur Seite und sagt, mache ich sehr gerne. Also ein Gläubiger muss nicht unbedingt immer zurückstecken. Wir können klar sagen, was Sache ist. Nein, ich bin vor Gott kein Narr. Vielleicht ein Christus-Narr. So sagt der Paulus in seinen Briefen an die Korinther, nicht? Dass wir Narren sind um Christi willen. Das ist richtig, da widerspricht ja Wesley auch gar nicht. Aber der Narr ist laut dem Psalmen derjenige, der Gott ablehnt. Und das hat er ganz klar formuliert, ne? Du bist der Narr von uns beiden. Das dürfen wir also als Gläubige auch durchaus tun. Auch in der Straßenpredigt kann man einmal klipp und klar sagen, nicht, was Sache ist. Nicht? Ich hatte da auch so einen merkwürdigen Typen da vor 2 Wochen, der auch so eindeutig so Richtung obdachlos war und dann behauptete, er hätte Welthits geschrieben und hätte 30.000 Euro auf dem Konto. Das war natürlich alles erlogen, aber ich habe dann zu ihm gesagt, ja und was ist denn jetzt das Brot, was du da... Er sagte zu mir, er würde im Vater Unser immer einen Satz weglassen. Ich sage, welchen Satz lässt du denn weg? Ja, unser täglich Brot gib uns heute, das brauche ich nicht, weil ich habe genug Geld, ich kann mir alles kaufen. Und da habe ich zu ihm gesagt, gut, aber was ist, wenn es jetzt kein Brot mehr gibt? Oder wenn die Inflation so steigt, dass deine angeblichen 30.000 Euro nichts mehr wert sind? Du verstehst es nicht, sagt er und rannte weg. Ja, man kann aber klar und deutlich formulieren, das ist doch ein Windei, auf das du da baust. Selbst wenn es nur eine Lüge ist, das ist doch alles nur ein Hirngespinst. Wisst ihr, wie nötig das wieder wird, um täglich Brot zu bitten, wenn die Zeiten ernster werden? Dann gibt es plötzlich nichts mehr. Und dann ist die Frage, was tun wir Christen? Predigen wir Gottes Wort oder predigen wir unsere Worte? Predigen wir im schlimmsten Fall ein Tempolimit, nicht? Das ist Zeitverschwendung, ist das. Dann ist noch eine Frage da. Wieso leben überhaupt diese Knochen? Ist das nicht völlig absurd? Ich las in dieser Woche, in meiner stillen Zeit, wie der Herr Jesus Christus über den Täufer Johannes redet. Und dann fängt der Johannes auch an zu zweifeln im Gefängnis. Bist du es jetzt wirklich oder sollen wir auf einen anderen warten? Und dann sagt der Herr denen, die ihn fragen, nur geht hin und sagt ihm, was hier passiert. Lahme gehen, Blinde sehen, Taube hören, Tote werden auferweckt. Das reicht doch, oder? Geht hin und sagt ihm das. Und genau so ist es auf unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, was Gott mit Toten machen kann. Zeigt den Menschen das. Wenn ihr Bekehrungen erlebt hier in der Gemeinschaft, guckt euch das an. Ich habe das selber erlebt, nicht? Wie Menschen aus dem letzten Dreck kamen, die plötzlich leben. Nein, denen geht es nicht grundlegend gut. Die sind auch mal krank, die haben auch mal Probleme, aber deren Leben ist plötzlich voll und vorher war es leer. Das ist ganz wichtig, dass wir den Menschen das sagen, was aus diesen toten Knochen werden kann. Wir kommen zu Vers 5. So spricht der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr lebendig werdet. Nun, das ist im weiteren Sinne auch ein Bild für den Heiligen Geist, nicht? Der dir das Leben in den Gläubigen bringt. Meine Kinder und auch andere fragen mich immer mal wieder, ja, aber wie erkenne ich denn jetzt den Heiligen Geist? Manche glauben, sie müssten irgendwie mit dem Geist getauft werden und dieser ganze Zirkus. Nein, das braucht man gar nicht. Du hast den Heiligen Geist mit deiner Bekehrung. Und jetzt liegt es an dir, wie sehr du die neue Natur ernährst und die alte möglichst verhungern lässt. Umso mehr spürst du den Geist. Und wenn du eine Entscheidung treffen musst, dann wirst du spüren, es gibt zwei Möglichkeiten, links und rechts, dann wirst du in einer Richtung wirst du ganz ruhig werden. Da passiert kein Wunder. Da steht nicht plötzlich eine Schrift im Himmel, nicht? Sondern da wirst du ganz ruhig werden. Und bei der anderen wirst du unruhig bleiben. Und je mehr du den Heiligen Geist diese Möglichkeit gibst, in dir zu wirken, indem du die neue Natur ernährst, das tut ihr ja heute hoffentlich alle hier, nicht? Neue Natur, sich mit Gottes Wort beschäftigen, Lobpreis bringen, gemeinsam beten, auch für Kranke auf den Knien. Das nährt die neue Natur. Und die alte, die fängt morgen wieder an, nicht im Alltag. Lass sie bloß verhungern. Bei all dem Dreck, bei all dem Mist, bei all den toten Knochen, die wir sehen. Lass die verhungern. Und baut die neue Natur auf. Dann habt ihr auch weniger Probleme zu entscheiden. Nun ist nicht so, dass es immer ganz einfach ist. Paulus musste manchmal auch Entscheidungen treffen und wusste nicht genau, Apostelgeschichte 16, wohin er sollte. Nach links, nach rechts. Der Heilige Geist verhinderte es. Da hatte er plötzlich Unruhe und ging zurück. Dann verhinderte es der Geist Jesu. Das ist die Gesinnung unseres Herrn Jesus. Die ließ das nicht zu, dass er in die andere Richtung ging. Und in der Nacht hat er einen Traum und sieht, ich muss geradeaus, ich muss nach Mazedonien, nicht? So handelt Gott in unserem Leben, wenn wir Fragen haben, wo es lang gehen soll. Also machen wir keine großartigen Pläne, schreiben wir keine Programme, sondern werfen einfach alles auf den Herrn und auf die Predigt. Dann wird er auch handeln. In Vers 6, ich lese dir nochmal vor, ich werde Sehnen über euch legen und Fleisch über euch wachsen lassen, mit Haut überziehen und ich versetze Odem, dass ihr lebendig werdet. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin. Ganz wichtig, dass man versteht, dass er der Herr ist. Habe ich gerade schon gesagt, nicht? Wie viele Menschen bauen sich ihren eigenen Gott? Jona ist ein schönes Beispiel dafür. Der flieht vor Gott, weil ihm der Auftrag nicht passte. Ne? Nicht, weil er feige war. Jona war nicht feige. Das war ein Prophet. Das wird in dem Buch der Könige berichtet, dass er auch Vorhersagen gemacht hat. Aber Jona, der wollte das nicht. Der sagte, ich will das nicht, dass diese gottlosen Niniviten, manchmal geht mir das mit dem Bundestag auch so. Würde mir jetzt Gott sagen, geh in den Bundestag und predige. Ja, das will ich gar nicht. Ja, musst du aber tun, wenn Gott dir das sagt. Und im Buch Jona wird wunderschön beschrieben, wie Gott auf unseren krummen Wegen gerade schreiben kann, hat, glaube ich, Spurgeon mal gesagt, nicht? Aber ein Satz von Jona, den dürfen wir nie vergessen. Als sie ihn zur Rede stellen, die ersten Worte Jonas in seinem Propheten lauten, als sie ihn zur Rede, wer bist du, woher kommst du? Da sagt Jona, ich bin ein Hebräer und ich diene dem Gott, der den Himmel und das Trockene und das Meer geschaffen hat. Und das ist unsere Aufgabe. Sagen wir den Menschen nicht, ich bin ein Hebräer, nicht, sondern ich bin ein Christ. Ich bin ein Christ und ich glaube an den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das ist der Punkt, zu dem uns der Heilige Geist in Vers 5 ermöglicht hat. Nicht? Das ist die Predigt, die wir haben müssen. Er ist der Herr. Und wisst ihr, was man dann bekommt? Vollständiges Leben. Sehnen, Knochen, Fleisch, Geist. Gott fügt das zusammen. Aber es scheint hier noch etwas zu fehlen, nicht? Ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin. Dann kommt dieser merkwürdige Absatz hier, wo dann plötzlich alles sich zusammenfügt. Und zunächst mal ist ganz wichtig, predigen wir genau das, was Gott sagt.
Vers 7.
Und ich weissagte, wie mir geboten war. Kommen wir nicht auf die Idee, das zu verwässern. Wir müssen das mutig tun. Was Gottes Wort sagt, können wir auch den Menschen sagen. Es gibt keinen Grund dafür, auf irgendeine Weise etwas hinzuzufügen, wie ein Tempolimit, um auf dieses blöde Beispiel nochmal zurückzukommen, nicht? Das ist die Aufgabe der Kirche, ein Tempolimit zu erlassen für die Mitarbeiter und sich somit mit der grünen Regierung auch noch eins zu machen, als würde CO2 uns umbringen. Wisst ihr, was uns umbringt? Die Sünde. Nichts anderes führt diese ganze Sache des Klimawandels auf uns zu. Steht übrigens in der Bibel, nicht? Guck mal nach, Offenbarung 16, Vers 8 und 9. Die Sonne wird die Menschen verbrennen. Es wird so kommen. Aber das kommt nicht vom CO2. Das kommt von unserer Sünde, weil Gott handelt. Und das dürfen die Menschen auch sagen, nicht? Nutzt das mal in der Straßenpredigt. Wovor haben sie Angst? Vor Krieg? Vor Hunger? Die meisten sagen auch vom Klimawandel. Dann sagt den Menschen einfach, ja, der wird kommen. Aber Gott hat eine Lösung, indem wir auf ihn vertrauen in dieser Sache. Wir haben also die Aufgabe, Gottes Wort ohne Vermischung und ohne Zugabe zu predigen. Es gibt doch diese schöne Geschichte von der Auktion, eine Haushaltsauflösung. Da wird alles verkauft, was so von einem Menschen zurückbleibt. Ich habe vor einigen Wochen meinen Schwager verloren, ein ungläubiger Mann, der mit Gott nichts zu tun haben wollte, da blieb auch nie viel zurück. Alles, was sein Stolz war, sein Wagen, seine Yacht, ein reicher Mann gewesen, wird am Ende alles verkauft. Fürchte dich nicht, wenn ein Mensch sich bereichert, denn wenn er stirbt, kann er das alles nicht mitnehmen. Ernste Worte, nicht? Und dann war da diese Versteigerung und schließlich kommt dann der Auktionator an ein Holzkreuz. Da war ein Holzkreuz zu versteigern. Das hatten die Menschen in ihrer Wohnung und dann wollte er dieses Holzkreuz versteigern, aber keiner bietet darauf. Und dann geht er immer weiter runter mit dem Preis, immer weiter, immer weiter. Und schließlich faucht er seine Mitarbeiter an, gib mir irgendwas her. Und dann nimmt er sich irgendein Besteck oder einen Geschirrkasten und packt das zu dem Holzkreuz dazu und sagt, so, jetzt bietet mal. Und dann kauft das irgendjemand für ein Ei und einen Apfel, das Holzkreuz zusammen mit dem Besteck. Sonst wäre das Holzkreuz nicht losgeworden. Und das Erschütternde ist, nach der Auktion sah man, wie unten im Treppenhaus das Holzkreuz stand. Der Mann wollte es gar nicht haben. Er wollte nur das Besteck für einen günstigen Preis. Das lehrt uns, dass wir die Botschaft, das Kreuz, die einzige Botschaft, die wir haben, wir predigen Christus und ihn als gekreuzigt, 1. Korinther 1, dass wir die Botschaft niemals mit Zugaben verkaufen können. Das funktioniert nicht. Wolfgang Bühner hat mal gesagt, mit Freibier und warmen Würstchen können wir das Evangelium nicht anbieten. Das funktioniert nicht. Man kann da nichts hinzufügen. Auch keine menschlichen Worte. Sei ein guter Mensch, nicht? Die Botschaft der Christen, der Kirchen, Entschuldigung. Nein, du kannst dieses knallharte Evangelium nicht verbessern. Und das war die Aufgabe des Hesekiel an die toten Gemeine. Und er tat genau das, was ihm geboten war. Hört! Hört die Predigt und sie muss vollmächtig und sie muss auch fesselnd sein, um den Menschen das Leben herauszuschreien. Nicht? Manchmal werde ich auch sehr laut bei Predigten und weil unsere Gemeinde einem Altenheim angeschlossen ist, kann das schon mal passieren, dass die älteren Damen dann auf ihren Stühlen so ein bisschen zusammenzucken. Und einige Wochen zuvor, da haben mich einige dafür doch ziemlich heftig angegriffen, weil ich mal etwas sehr laut geworden bin bei einer bösen Sache, die ich ansprechen musste. Und dann sagte meine Frau zu mir in der gleichen Woche, mir kommt gerade Jesaja 58 hier unter. Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und tu meinem Volk seine Übertretungen kund, dem Volk Israel seine Sünden. Das Volk Israel sind wir, nicht? Das geistliche Volk Israel. Ja, wem sollte man das so laut sagen? Den Amoritern, den Moabitern, den Philistern? Nein, dem Haus Israel. Manchmal muss man auch in der eigenen Gemeinde ein bisschen laut werden, nicht? Aber hier bei Hesekiel geht es erstmal darum, den toten Knochen auch mal deutlich zu sagen, ihr seid tot und ihr braucht Errettung. Wie überreden sie, sagt Paulus, nicht? Und was passiert dann? Plötzlich wird es richtig gruselig. Vers 7 in der Mitte. Und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an
Gebein.
Was passiert jetzt bei dem Christen, bei dem Ungläubigen, der die Botschaft gehört hat? Es bewegt sich was. Es bewegt sich was. Da tut sich was. Und wisst ihr, was da ganz schnell passiert? Dass man vorschnell urteilt, ja, der hat sich bekehrt. Weil da vielleicht so eine kleine Emotion ist. Aber dann kommt was ganz Ernüchterndes. Alles kommt, was dazu gehört. Gebein an Gebein, Vers 8, Sehnen, Fleisch, Haut, Vers 9, Weissage. Und dann heißt es am Ende von Vers 8, aber es war kein Odem in ihnen. Was hat das denn zu bedeuten? Das bewegt sich, das klappert, da kommt Sehnen, da kommt Fleisch, aber es ist kein Odem da. Das ist ein Bild für die Namenschristen, nicht? Die scheinen alles zu haben, die unterscheiden sich in nichts von euch. Knochen, Fleisch, Odem, Sehnen, alles da, Haut oben drüber. Und dennoch ist kein Leben drin. Kein Odem, kein Geist. Und ich glaube, das ist in unserer Zeit auch ganz besonders krass zu sehen. Der Herr Jesus sagt einmal zu Nikodemus, der Wind, Pneuma, nicht, im Griechischen das gleiche Wort wie Geist, der Geist, der weht, wo er will und du hörst sein Sausen. Das heißt, der Geist, der kommt aus allen vier Richtungen, wird ja auch gesagt, nicht? Und du kannst das spüren in deinem Leben, wenn der Geist in dein Leben hineinweht. Und hier haben wir Namenschristen, die alles mitmachen, die vielleicht sogar mitlaufen, wie ein Judas, aber die überhaupt keine Gläubigen sind. Und was soll Hesekiel daraufhin tun? Kein Odem in ihnen, Vers 9, und er sprach zu mir, weissage dem Odem, dem Geist, in der Anmerkung in der Elberfelder. Weissage, Menschensohn, und sprich zu dem Odem, so spricht der Herr, Herr, komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. Liebe Geschwister, das ist der Punkt. Wir können diesen Menschen predigen und es kann sein, dass sich im Herzen was bewegt, aber wenn wir nicht um den Geist beten für diese Menschen, dann wird da nichts passieren. Die bleiben tot, alles da, Sehnen, Haut, Knochen. Und was sagt der Herr hier selber am Ende von Vers 9? Die sind immer noch getötet. Hauche diese Getöteten an, dass sie leben. Nicht Hesekiel sollte die anhauchen, sondern der Odem, der um den er bitten sollte. Das heißt, unser Gebet muss es immer sein, Herr, hauch du diese Menschen an. Wir können nur predigen, wir können den Menschen sagen, ihr seid verloren. Aber nur wenn der Herr seinen Odem schickt, dann wird auch wirklich Rettung stattfinden. Und dann plötzlich wurden sie lebendig, Vers 10, und standen auf ihren Füßen. Ein überaus großes Heer. Das ist ein schönes Bild für die Offenbarung, nicht? Aus jedem Volk und Sprache und Nation, von überall her, eine riesige Menge, sagt Johannes. Das werden die sein, die geglaubt haben, die den Odem bekommen haben und die dem Herrn vertraut haben. Und hier kommen wir zum Schluss, vielleicht noch mal kurz auf Israel zu sprechen. Wir haben es gesehen, nicht? Dass hier auch viele Bilder für Israel drin stecken. Wisst ihr, Israel ist im Moment in genau diesem Zustand. Gott baut Israel seit 1948 im Land und ich habe ja schon gesagt, was für ein Segen das ist, dass wir das miterleben dürfen, dass wir diese Generation sein dürfen, die sieht, dass Gott zu seinem Wort steht. Ja, nur, aber wie ist das denn jetzt genau? Ist denn jetzt Israel zum Glauben gekommen und deswegen steht Gott zu seinem Wort? Im Alten Testament war das immer so. Wenn sie in Babylon entführt waren, ja, und dort zu Gott gebetet haben, zu ihm gefleht haben, dann ließ er sich irgendwann erbitten und führte sie zurück. Und da wurden sie wieder entführt, nicht? Weil sie wieder gottlos wurden. Es war immer so ein Hin und Her. Aber am Ende der Zeit steht da irgendwo, dass sie zum Glauben kommen und dann führt Gott sie in ihr Land zurück. Nein, das tut Gott nur, weil er seine Zusage gemacht hat. Ich werde euch zurückbringen. Und das sind diese toten Gebeine. Sehnen, Fleisch, Haut, Knochen. Aber da ist noch kein Odem. Als ich noch ein junger Kerl war, da war ich gerade verheiratet und in die Gemeinde kam, wo wir dann hingezogen sind, da war das immer so ein Problem mit den Kollekten. Dann wussten die Brüder meistens nicht, was sollen wir jetzt mit dem Geld machen. Sie waren immer so ein bisschen unschlüssig. Einige Sachen waren natürlich selbstverständlich, das Lokal muss unterhalten werden, da gibt es ja eine oder andere Spende. Aber meistens zuckten sie so ein bisschen mit den Schultern und wussten nicht so recht. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, warum geben wir nicht mal Geld aus für eine Evangelisation in Israel? Da war erstmal eine Runde Schweigen. Dann können wir ja mal drüber nachdenken, sagten die. Und dann habe ich ein paar Brüder bei uns aus der Gemeinde kontaktiert. Und wisst ihr, was die mir gesagt haben? Das könnt ihr glauben oder nicht. Das ist der Fehler, den Hesekiel hier hätte machen können. Das macht keinen Sinn. Das haben die wirklich gesagt. Das macht keinen Sinn. Hesekiel wird gefragt, werden die Gebeine lebendig? Und dann sagt Hesekiel, du Herr weißt es. Nicht? Ich habe es euch gesagt, man kann zwei Fehler machen. Einmal sagt man, es bekehren sie eine ganze Million. Und dann kann man auch sagen, nee, das hat überhaupt keinen Zweck. Das sind beides Fehler. Lasst das in der Hand des Herrn. Macht einfach was. Aber die Brüder wollten das damals nicht. Nun, die Wahrheit war damals, es gab tatsächlich mehr gläubige Palästinenser in Israel als Juden. Das war tatsächlich so. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß eins, dass jetzt gerade in Israel beginnt, sich etwas zu bewegen. Und dass der Odem von allen vier Winden kommt. Das spürt man. Das können ja auch bei YouTube nachsehen, wo gepredigt wird, wo den Menschen das gepredigt wird in Israel. Und plötzlich gibt es da einen Teil, Christian sagte es, ein Drittel, will es mal sein, die fangen an, das Evangelium anzunehmen. Das könnt ihr glauben oder nicht. Lassen wir es in der Hand des Herrn. Seht ihr das? Gott bringt das Volk als tote Gebeine vollständig mit Haut und Sehnen und Knochen zurück ins Land. Und jetzt kommt der Odem. Jetzt kommt der Odem. Und dafür dürfen wir weiter beten, nicht? Dass wir die Kraft haben, hinter Israel zu stehen. Denn auch das ist ja in unserem Land vermehrt der Fall. Wir importieren uns den Antisemitismus, nicht? Der kommt ja ins Land und die fragen sich alle, wo kommt denn plötzlich der Antisemitismus her? Der Judenhass, ja, woher kommt das wohl? Wir holen uns das ins Land, nicht? Der Präsident Ahmadinejad, ich kann mir den Namen so schlecht aussprechen, vom Iran, der hat vor 15 Jahren schon gesagt, wir wollen Israel von der Landkarte wischen. Und da fährt unsere Frau Roth hin und macht auf gut Wetter und setzt sich ein Kopftuch auf. Nicht? Da sehen wir den ganzen Irrsinn und wir Gläubige, wir stehen hier und sagen, dieses Volk ist nie von Gott verstoßen worden. Gott holt dieses Volk zurück, sogar als tote Gebeine. Und dann kommt der Odem. Und das erleben wir jetzt gerade. Ich finde das so wunderbar, dass wir das miterleben dürfen. Ist das nicht unfassbar? Also, ich sehe die Fahne nach vorne bei euch stehen, nicht? Behaltet Israel im Auge, es zeugt vom Reden Gottes. Und dann werden wir auch Kraft bekommen, unsere Aufgabe zu machen, zu predigen, den Menschen zu sagen, du bist ein totes Gebein. Und seht ihr an, Gottes Wort erfüllt sich, kann ich dir beweisen. Hier steht's und Gott steht zu seinem Wort, nicht? Und dann fühlt ihr euch vielleicht wieder schwach, kraftlos. Ja, ich mich auch, immer wieder. Ich denke immer wieder, ich habe zu wenig gesagt, ich habe zu wenig gezeugt, ich habe versagt vor dem Herrn. Da kann ich ein schönes Schlusszitat bringen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer es gesagt hat. Doch, es war William MacDonald. Der hat gesagt, ich bin sehr unzufrieden mit dem, was ich für den Herrn getan habe. Aber ich bin völlig zufrieden mit dem, was er für mich getan hat. Amen. Selbstverständlich. Wir beten dann noch. Herr Jesus Christus, du hast uns hier eine wunderbare Gemeinschaft von aufmerksamen Zuhörern gegeben. Du hast uns wunderbare Worte gezeigt, die sowohl dem Redenden als auch dem Hörenden eine Lehre sein müssen. Du hast uns gezeigt, was du mit toten Knochen machen kannst. Das, was wir oft für unmöglich halten. Herr, das kannst du tun. So lehre uns doch in dieser Woche, dass wir immer mehr uns darüber klar werden, dass du der Handelnde bist und nicht wir. Dass wir nur Menschensohn sind. Einer von vielen, Ben Adam. Wir sind die, die sich gebrauchen lassen dürfen. Wir sind die, die begnadigte Sünder sind. Dafür danken wir dir noch einmal. So gib uns die Kraft und den Mut, in der kommenden Woche die Gelegenheiten nicht zu verpassen, zu toten Knochen zu reden, damit du sie zusammensetzen und durch deinen Odem lebendig machen kannst. Wir befehlen uns dir an und bitten dich auch für den weiteren Verlauf dieses Sonntags um deinen Segen, dass du uns allen die Kraft und die Freude gibst, an den Glauben an dich, dass wir den weitergeben an die, die ihn noch nicht kennen, die noch tot sind. Und lass uns auch immer wieder den anderen zeigen, was du aus einem Leben machen kannst, indem die jung bekehrt sind, auch als Beispiel benutzt werden, dass du ein Leben, was vorher leer warst, füllen möchtest. Amen. Amen.